Friends and Fools, der Rote Wand Podcast.
Wo stehen wir und ist es das, was wir wollen? Ist das jetzt das, wenn es jetzt so weitergeht, wo wir hinwollen? Oder was passiert mit uns generell? Welche Veränderungen wird es geben? Wie gehen wir mit unserem Boden um? Wie wollen wir eigentlich, dass es in der Zukunft ausschaut? Und wie kriege ich mehr Sinn hinein und wie kriege ich auch mehr Spaß hinein?
Herzlich willkommen bei Friends and Fools, der Rote Wand Podcast. Ja, man könnte meinen, dass einer, der vom Falstaff zum Gastronom des Jahres, dessen Hotel zum Gourmet-Hotel des Jahres und dessen Koch Max Nadmesnik vom Gourmillon zum Koch des Jahres gekürt wurde, sich jetzt einfach mal zurücklehnt und vielleicht aufhört, Fragen zu stellen. Doch wie wir gerade gehört haben und wer Joschi Walch von der Roten Wand kennt, weiß, er ist keiner, der sich einfach zurücklehnt, sondern neugierig bleibt, Fragen stellt und immer wieder Neues und Überraschendes angeht. Ja, und seine neueste Vision heißt Friends and Fools. Eine Wortkombination, die man vor allem aus dem Startup-Kontext unter Family, Friends and Fools kennt. Denn wer ist so aller mit am Start, wenn man eine Vision hat, für die man brennt? Genau, Familie, Freundinnen und ein paar Verrückte. Nun, der Family-Part liegt bei den Walch selber und spätestens, ich würde mal sagen, in einer guten halben Stunde, wenn Joschi Walch von seiner Landwirtschaft, seiner Fromagerie, seiner Charcuterie, seiner Kochschule auf Weltklasse-Niveau und vielem, vielem mehr ins Schwärmen gerät, bin ich mir sicher, wird es unter Ihnen, den ZuhörerInnen, viele Friends and Fools geben, die gemeinsam mit ihm die Zukunft der Kulinarik angehen wollen. Und diese Zukunft sieht Joschi Walch, ich glaube, das kann man schon mal verraten, ganz an der Spitze. Hallo, willkommen Joschi Walch. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für ein Gespräch und ich wundere mich ja fast, wir sitzen da jetzt relativ gemütlich vor unseren Mikrofonen und das passt eigentlich, dieses gemütlich Dasitzen passt für mich gar nicht so zu diesem Bild, was ich von dir habe. Einer, der viele Projekte hat, der vieles macht, der vieles plant, ein bisschen unruhiger, getriebener Geist fast, bist du in meinem Kopf. Aber gibt's den Joschi Walch auch, der einfach mal da sitzt und drauf losredet?
Den gibt's und den braucht's auch. Das heißt also, man muss ja auch ab und zu finden und man muss ja auch die Zeit nehmen, einfach nachzudenken. Und irgendwelche Ideen entstehen ja eigentlich nur denn, wenn man sich diese Zeit nimmt, zurückzukommen, weil sonst rennt man irgendwas nach und weiß eigentlich nicht, wohin man rennen soll. Und deshalb ist ruhig da sitzen, ruhig reden und einmal einfach gefasst sein, auch ganz gut.
Jetzt hatten wir ja eine Zeit, wo man auch ein bisschen verdonnert war, zu sitzen. Bist du ruhig geblieben oder?
Ich meine, aufgrund dessen, dass diese Zeit uns gezwungen hat, ruhig zu sein, war man natürlich nicht ruhig, weil wenn man zu etwas gezwungen wird, ist irgendwas nicht in Ordnung. Das heißt, man muss anfangen nachdenken, was will ich, wohin will ich und was tue ich. Und das hilft einem natürlich, dass man in dieser Ruhe auch Unruhe hat. Und diese Unruhe tut ganz gut in der Form, dass man einfach Standort und Verortungen versucht zu finden. Und zum sagen, wo stehen wir und ist es das, was wir wollen? Ist das jetzt das, wenn es jetzt so weitergeht, wo wir hinwollen? Oder was passiert mit uns generell? Und wie wollen wir eigentlich, dass es in der Zukunft ausschaut? Weil jetzt ist man getrieben. Man war getrieben, es war alles toll, es war viel los, es waren einfach, man hat es gemacht, weil man es gemacht hat. Man hat das, was man gemacht hat, hat versucht gut zu machen. Aber man hat nicht Entscheidungen getroffen, zum sagen, okay, aber das will ich jetzt verändern. Und ich will trotzdem, dass es gut geht, noch einmal die Richtung wechseln und in eine Richtung gehen, wo ich sage, okay, wo mehr erfüllt als nur quasi Geld zu verdienen oder nur um einfach dessen, weil man da ist, dass es einfach läuft. Und zum sagen, wie kriege ich mehr Sinn hinein und wie kriege ich auch mehr Spaß hinein. Mhm. Heißt nicht, dass man vorher keinen Spaß hat. Nur wenn man abgebremst wird, stellt man Fragen, die man sonst nie gestellt hätte.
Jetzt bist du 2021 vom Falstaff zum Gastronom des Jahres gekürt worden. Und ich habe mir das Editorial angeschaut und da steht, dass es dieses Jahr weniger darum gehe, was im vergangenen Jahr an Leistung gezeigt wurde, als vielmehr um das, wie es sein wird und wie es auch sein soll. Ja, und wenn ich dich jetzt frage, als Gastronom des Jahres oder sagen wir als Gastronom der Zukunft eigentlich, wie Sie das auch beschrieben haben, was macht einen Gastronom der Zukunft aus?
Also das kann ich so nicht beurteilen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich selber, tut man sich immer schwer damit. Man freut sich, wenn man so Auszeichnungen kriegt, aber dann fängt man an zu fragen, warum habe ich die gekriegt und was wird erwartet von mir, dass ich sie gekriegt habe und so weiter. Und dann denke ich mir, es geht schon darum, wenn man die Zukunft anschaut, dass man sagt, okay, welche Veränderungen wird es geben? Und diese Veränderungen, wie kann ich persönlich diese Veränderungen beeinflussen? Wie kann ich sie so beeinflussen, dass sie auch wahrgenommen werden und zum Zweiten, dass sie auch erfolgreich sind? Und ich glaube, das ist was Entscheidendes. Und das heißt, sich auch zu trauen, die entscheidenden Fragen zu stellen und diese auch umzusetzen. Das, glaube ich, ist schon etwas, was für die Zukunft entscheidend sein wird.
Gibt es auch Fragen, vor denen man sich ein bisschen fürchtet, die man sich selber stellt?
Ja, klar, jeden Tag. Nämlich die Frage, wird das aufgehen?
Und macht man es trotzdem? Machst du es trotzdem?
Ja, weil man am Schluss denkst du einfach, okay, wenn du es nicht machst, hast du keinen Spaß, hast du keine Freude, du machst es, es ist alles toll und du lebst. Du lebst einfach hinein, du lebst in den Tag, bist am nächsten Tag da und stehst auf und am Abend wird das gleiche Ergebnis da sein. Aber es soll ja eigentlich mehr sein. Es geht ja eigentlich nicht nur darum, dass du sagst, okay, heute habe ich so viel verdient, heute habe ich so viel verdient und das und das Umsatz stimmt und das stimmt alles. Das ist schön, das ist nett, aber es ist, die Spannung fehlt. Gehen tut es ja darum, schaffe ich was, habe ich was verwirklicht, habe ich was Neues gemacht, bin ich weitergekommen, habe ich einen Beitrag geleistet, das, was wir machen, Restaurant, Tourismus, ein bisschen zu verändern, neu zu sehen. Und ich glaube, dort liegt die Spannung drinnen. Und das ist das, was uns antreibt und das, was du machst. Und darum fragst du natürlich schon, geht es auf?
Jetzt hast du, wir haben schon gehört, Gastronom des Jahres, bestes Gourmet-Hotel des Jahres. Du hast zwei Restaurants in deinem Gourmet-Hotel um Florian Armbruster und einer der besten Köche Österreichs, Max Nadmesnik. Man liest da auch so von Wunderdingen, die man da zu essen bekommt, die man, der Falstaff schreibt, die man nur in New York normalerweise bekommen hätte. Die sind jetzt aber nicht in New York, sondern bei dir in deinem Hotel. Wie kriegt man die Leute und wie hält man die auch?
Ich meine, das Thema, warum kommen Leute irgendwo hin, ist, sie wollen sehen, ob sie das, was sie selber als Ziel haben, dort auch verwirklichen können. Und ob dort die Chancen da sind, das umzusetzen, was man sich erträumt. Und da müssen wir Voraussetzungen schaffen, dass es geht. Und wenn es jetzt gerade um einen konkreten Fall geht, ob das in New York oder Zug ist, ich sage immer, Zug ist wie New York. Klingt komisch, aber wo der Max und seine Partnerin, die Becker, seine Frau, wo die damals in New York, wo wir dann uns getroffen haben und gesprochen haben, wie das denn laufen wird, haben immer gesagt, sie werden ganz viel New Yorker leben im Zug.
Wie?
Nämlich über die Gäste. Wir werden schaffen, dass die Gäste, die sie in New York gehabt haben, auch im Zug haben. Und es ist so. Ganz viele Leute, die zu uns essen kommen, kennen das Chef's Table Brooklyn Fair in New York. Das heißt also, diese Spannung, und da wird Leute sein Gesichter sehen, die er dort gesehen hat, wird auch bei uns sehen. Nur bei uns ist halt die Atmosphäre eine andere. In Österreich, Österreich hat eine super tolle Gastronomie. Aber wir haben einen Nachteil. Wir wollen alles in der Breite. Das heißt, wir wollen alles, wenn einer was Tolles macht, wollen 20 genau das gleiche Tolle machen. Wir haben also einen Wettbewerb mit dem Nachbarn gehabt. Ich auf der einen Seite gut und es ist toll, weil ich eine gute Breite schaffe, aber die Spitze fange ich nicht an zu erkennen. Und zwar, Spitze bedeutet nicht, dass das eine so viel besser ist, sondern Spitze bedeutet, dass ich in dem Punkt einfach Benchmark setze. Und da braucht Österreich, Österreich hat solche Benchmarks. Und die muss ich viel mehr hervorheben, damit ich auch wahrgenommen werde. Ich denke immer, wenn jetzt wir über Kulinarik in Österreich reden, macht es immer so, ist es ja eigentlich lustig. Ja, weil die reden über Produkte. Kulinarik ist nicht das Produkt, ist die Kunst des Veredelns, die Zubereitung, die Kochkunst. Und jetzt vermassen sie es und vergessen damit die Spitze. Wo wir damals geplant haben, das Schulhaus und den Chefstable, dann war das klar für uns, bevor ich den Max kennengelernt habe, den gibt's ja länger wie den Max, war es klar für uns, was wir wollen. Wir wollen ein sehr extrem urbanes Konzept in einem der ruhigsten Orte der Welt, nämlich einem Ort mit knapp 100 Einwohnern, was Zug ist. In einem Haus, wo ein altes Schulhaus, wo komplett eigentlich was anders darstellt, als wie das, was dann drinnen umgesetzt wird. Weil wir wollten dieses Spannungsfeld, wir wollten klar erkennen und sagen, okay, da, wo wir sind, ist alles möglich. Da, wo wir wohnen, kann ich auch international mithalten. Und ich vergiss nie mehr, wie ich denn die Führungen gemacht habe, so auf der Baustelle, und erklärt dann, was dann sein wird. Ah, super. Also, da muss ich schauen, dass ich 14 Leute bin oder 20 Leute und das also auf einmal miet. Dann sage ich, na, du kaufst ein Ticket und da gibt's um 8 Uhr die Vorführung und dann kommst du. Du allein, zu zweit, zu dritt, was du reserviert hast. Es gibt halt nur 20 Tickets. Mhm. Ja, wie? Sag ich, jetzt zahlst du vorher. Du bestellst schon, buchst ab. Dieses Verständnis war überhaupt nicht da. Es war auch kein Gespür da. Und hitzigerweise, wo wir es denn gemacht haben, hat es dann auch richtig funktioniert. Die Gäste haben es dann schon wahrgenommen. Es hat viele gegeben, die es halt nicht gemacht haben. Und gesagt, na, wenn ich das vorher zahlen muss, das mache ich sowieso nicht. Oder weil ich weiß, dann sage ich, genau, wir haben 20 Sitzplätze. Und bei 20 Sitzplätzen, wenn zwei nicht kommen, ist alles, was wir verdient hätten, an dem Tag kaputt. Und das Risiko können wir nicht eingehen.
Wenn du jetzt sagst, du hast die Leute durch die Baustelle geführt und gesagt, so und so wird das passieren. Jetzt weiß ich ja, du hast eine neue Baustelle, zumindest in deinem Kopf. Vielleicht, wenn wir kurz sagen, es soll ja heißen, es hat ja schon einen Namen, Friends and Fools. Wer sind diese Friends and Fools?
Das sind Menschen und Partner, mit denen wir gemeinsam etwas entwickeln wollen. Wir wollen Leute einladen, zum sagen, okay, wir haben eine Vorstellung von dem, was wir weitermachen. Wir laden sie ein, uns zu unterstützen und davon zu profitieren. Unterstützen, indem sie uns Geld vorauszahlen, quasi als wir einen Gutschein erwerben. Auf der anderen Seite sie durch das aber auch teilhaben. Und zwar diese Teilhabe viel stärker, als wie sie sonst stattfindet. Teilhabe in der Form, sie sind eingeweiht in jede Projektschritte, sie sind eingeweiht in das gesamte Thema, was wir machen. Sie haben Vorteile in Form dessen, dass sie vergünstigt im Hotel nächtigen können und so weiter. Also wir versuchen schon, dieses Thema aufzuspielen, aber es geht ja gar nicht um das, um das finanzielle Thema, um was es wirklich geht, ist einfach, was wollen wir denn überhaupt machen? Was ist so die Entwicklung, wo es hingehen soll? Wir sind mal Punkt. Wir können Chefstable immer weiter treiben und vielleicht noch irgendwas Extremes machen. Wir können rote Wandstuben und so weiter immer mehr machen. Aber eigentlich geht es doch darum, zu sagen, okay, wir müssen wieder anfangen zu sagen, wie gehen wir mit unserem Boden um? Wo sind unsere Ressourcen, die wir haben, die wir als Familie haben? Wir kommen aus einer Landwirtschaftsfamilie. Opa, alle waren Landwirt. Mein Papa war am Anfang Landwirt. Ich gemeinsam mit der Landwirtschaft hatte die rote Wand groß gemacht. Und ich war der Erste, der die Landwirtschaft aufgehört hat. Mhm. Oder und sage aber, es geht nicht, ich will wieder zurück zu dem Thema. Will aber dann, wenn wir Landwirtschaft machen, dass dieses Thema zu 100% in unseres Thema Entwicklung der roten Wand mitspielt. Und dass man sagt, okay, ich will forschen.
Forschen in Bezug auf was?
Ich will forschen, indem ich sage, okay, ich will Lebensmittel oder ich will wissen, was kriege ich außer. Oder ich sage jetzt, wenn ich eine Pflanze habe, ist ja eine Myrrhe oder Rante oder so weiter, Süßtolde oder wie man so schön sagt, und jetzt nehme ich Süßtolde her, wie bekomme ich diesen wunderbaren Geschmack, leicht Anis, süßlich und so weiter, wie schaffe ich das in ein Öl zu verpacken? Wie schaffe ich das? Also brauche ich Voraussetzungen, brauche Gerätschaften dafür und so weiter, um zu experimentieren. Also ich brauche Destillerie und so weiter. Also sage jetzt, ich fermentiere. Brauche Voraussetzungen, wo ich lerne, perfekt zu fermentieren. Und all diese Themen, die wir da haben, wollen wir in einem Bereich verwirklichen, nämlich indem wir ein sogenanntes Food Lab haben. Mhm. Ein Food Lab, wo nichts anderes gemacht wird, als wie zu versuchen und zum Forschen oder zum Probieren, wie wir Produkte weiterentwickeln können. Immer fokussiert auf das Thema Essen. Geht es jetzt ganz darum, wie hole ich noch mehr Geschmack heraus? Mhm. Oder ich nehme eine rote Rübe und wie schaffe ich es jetzt, diesen Geschmack optimiertest und konzentriertest herauszubekommen, um irgendetwas zu machen, dass ich sage, wow. Oder wo ich begeistern kann. Ich kenne das noch gar nicht, was rauskommt. Aber es geht ja gar nicht um das. Es geht einfach zu arbeiten damit. Zu arbeiten, zu entwickeln, zum Denken, was kann ich noch machen, um einfach vielleicht neue Felder zu betreten, vielleicht neue Geschmackswelten zu erforschen. Und das soll so ein Bereich dieses Projekts sein.
Das heißt, verstehe ich das richtig, der Gast oder der Friend or Fool, je nachdem, der Teil dieses Projekts auch wird oder die Teil dieses Projekts auch wird, beteiligt sich, sagen wir jetzt mal finanziell daran, dass das, was sie oder er später auf dem Tisch auch findet, eigentlich mitgestaltet hat oder mitfinanziert auch hat. Und diese Steigerung an Qualität oder an etwas Neuem, was man selber noch gar nicht kennt, dass man das dann selber quasi mitgeschaffen hat.
Das ist der eine Punkt. Und das zweite Punkt ist, dass er es auch genießen kann und selber erfährt, wie es geht.
Aha, wie?
Er kriegt ja Wissensvermittlung. Das ist ja so, es wird ja Masterclasses geben, wo er dann erfahrt, oder wie man zum Beispiel das macht, oder wie ich quasi aus, was ich mit Milch als machen kann, was ich, also mit den einzelnen Themen, kriegt er ja Wissen mit. Oder? Und es wird ein Magazin geben. Es wird ein jährliches Magazin geben, wo zusammengefasst sind die Ergebnisse, zum Beispiel, die da entstanden sind. Weil wir wollen ja schon, dass es ja auch Leben hat. Dass die Leute sehen, wohin geht's, was wird gemacht. Es sollte ja auch Diskussionen dazu geben. Wir wollen ja Leute einladen. Wir wollen ja Foodies einladen, die sehr interessiert sind an der Entwicklung. Wir wollen Journalisten einladen, die sagen, okay, sie kennen ganz viel. Und wir wollen natürlich Köche einladen, die sagen, jawohl, das ist ein Thema. Und dass man gemeinsam schaut, was kann als gemacht werden. Und wo ist die Spitze, die ich erreichen kann zu gewissen Themen.
Lust bekommen, ein Teil der Friends and Fools zu werden? Dann einfach auf rotewand.com/friendsandfools gehen und Teil dieser Vision werden.
Das heißt, dieses ganze Projekt Friends and Fools geht eigentlich über das Genusshotel hinaus.
Ja, es muss hinausgehen über das Genusshotel, weil ja, jetzt geht es ja um mehr. Es geht ja, das eine ist, was ich jetzt gesagt habe, das ist jetzt das Entwickeln, das ist das Forschen und so weiter, dieses Spannungsfeld einmal anzugehen. Der zweite Bereich ist natürlich zu sagen, okay, wie schaut es aus? Kann ich auf 1800 Meter eine Kartoffel pflanzen? Wächst auf 1400 Meter an Weizen? All diese Themen wollen wir mitnehmen. Das heißt, wir wollen also einen richtig großen Bauerngarten haben. Kräuter wollen wir haben, wir wollen Blumen haben, wir wollen Beeren haben, wir wollen Kartoffel haben und so weiter und wollen das versuchen, ob es funktioniert. Wir wollen Gemüsepartnerschaften eingehen. Was heißt das? Das heißt, dass ich zum Beispiel angenommen, ich nehme eine Karotte und die pflanze ich ganz normal an, irgendwo, wo das Gebiet ist, wo es funktioniert. Oder ich nehme es und setze es jetzt 1500 Meter an. Wir sind Entwicklung. Was brauche ich? Oder brauche ich also Spätblütler oder wie man so sagt und so weiter? Oder was brauche ich? Also quasi, ich muss ja schnell entwickelnde Gemüsesorten haben. Und darum ist das Thema, wie schaffen wir es? Wie sind optimale Punkte? Und wenn wir wissen, dass früher im Gebirge es Kartoffeln gegeben hat, nur aufgrund der Beschwernisse und so weiter, weil die Verhältnisse anders geworden sind, die industrielle quasi Landwirtschaft sie verstärkt. Ich habe das aufgehört. Ich vergesse nie mehr eine Situation. Ich war ein Landeck in Tirol, war in der Hauptschule, da waren wir im Internat und da haben wir einen Wandertag gehabt. Und da sind wir ins Bad Znauntal. Und da haben die in der größten steilen Hänge haben die Kartoffel geerntet. Und zwar unvorstellbar viele. Und das hat mich immer beschäftigt. Das war fantastisch. Und jetzt sage ich, okay, warum können wir nicht solche Themen? Warum ist Gebirge nur Milch? Warum? Wir haben die tollsten Kräuter, wir haben alles, wir haben die schönsten Wiesen und so weiter. Warum kann ich nicht sagen, okay, das oder muss ich doch ausnützen und muss noch viel mehr machen und Landwirtschaft viel breiter denken. Und da wollen wir uns entwickeln. Wir wollen auch Partnerschaften eingehen, um zu schauen, wie das Einzelne sich entwickelt. Und gehen da wirklich mehr in diese ganze Pflanzenwelt und quasi, wenn man es im Großen sagt, und Gemüsewelt, als wie in die Tierwelt.
Das heißt, es wird auch Zusammenarbeiten geben mit Bäuerinnen, Bauern aus der Umgebung?
Wir wollen ja selber machen. Wir wollen selber quasi Kartoffeln machen. Wir wollen selber Gemüse ansetzen. Wir wollen unsere Böden, die wir haben, wollen wir selber bewirtschaften wieder. Und wir wollen, dass quasi das, was wächst, bei uns auch auf den Tisch kommen kann. Wir werden, um ganz ehrlich zu sein, auch egal, wie man Kartoffeln, Salat und so weiter, alles, was wir anpflanzen, wird das ja limitiert sein. Das heißt, wir werden nie Kartoffeln machen können, dass wir das ganze Hotel damit, dass das funktionieren wird, dass wir genug haben. Aber wir werden vielleicht so viel ernten, dass wir mal ein Wochenende machen, wo wir alle Verarbeitungsmöglichkeiten dieser Kartoffeln nochmal hervorholen und einfach den Friends and Fools das näher bringen, was das da gibt und welche Geschmackswelten eigentlich das Gebirge eröffnet. Wir denken nach Peru, fliegend blüht, und dann machen sie noch Ausflüge und gehen auf 3.500-4.000 Meter und dann Kartoffelsorten verkosten. Und finden es faszinierend, wie die Böden dort sind. Die haben die gleichen Voraussetzungen. Das heißt, die haben Kartoffeln, die mit den Böden zurechtkommen. Also werden wir auch die Kartoffel finden, die bei uns funktioniert. Das heißt also, ich glaube, wir können da ganz tolle Produkte bringen und diese Landwirtschaft dazu verwenden, einfach mehr zu machen. Und dann wollen wir natürlich in den Bereich gehen, weil da bei uns ganz wenig vorkommt, ist der Bereich Schaf und Ziege. Es gibt bei uns ganz viele Kuhmilch. Aber es gibt in Lech keine Sennerei. Und die Landwirte sind nicht bereit, diese Sennerei zu machen, weil das Risiko zu groß ist. Sie sagen, ja, wer weiß, ob es gekauft wird, die Hoteliers kaufen es eh nicht und dem ist eh alles teuer und der kauft es nicht und sie sind kein Marketingleute und in Wirklichkeit ist die Rechnung relativ einfach.
In einer eigenen Sennerei, oder?
Eine kleine Sennerei. Also wir haben das ja geübt. Ist ja nicht so, dass wir da von null anfangen. Wir haben ja mit dem Geld, das wir von der Vorarlberger Landesregierung bekommen haben für den Neustart bei Corona im Sommer 20, haben wir uns eine Kleinsennerei gekauft. Das heißt, mit einem eigenen Butterfertiger, eigener Zentrifuge, einem eigenen Pasteur, also einem eigenen Käsekessel. Und haben jetzt geübt, wir machen unser eigenes Joghurt, wir machen unsere eigene Butter, wir machen unseren eigenen Topfen. Das Thema ist ja relativ einfach. Die Landwirte, die unsere Böden betreiben, geben diese teure Milch oder diese gute Milch, geben sie einer billigen Sennerei. Das ist nicht falsch zu verstehen. Was ich sagen will, ist das. Die Kühe grasen auf Albflächen und Wiesen, die eine Kräutervielfalt haben, die unvorstellbar ist. Die Geschmack bringen, wo jedes einzelne einfach anders klar ist und Perfektion ist. Diese Milch wird genommen, kommt in einen Kessel, wird zusammengeschüttet, dann fährt man ins nächste Tal, die Milch wird wieder dazugeschüttet und jetzt hat man den größten Durchschnitt und sagt, ich habe eine super Heumilch. Mag sein, aber die Spitze habe ich nicht. Ich habe es nicht geschafft, das Top-Produkt zu holen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es würde ein Winzer oder alle Winzer Niederösterreichs würden hergehen und ihren Wein in ein Fass schütten. Glauben Sie wirklich, das ist so ein Spitzenwein? Und dann wundert man sich, dass man für die Milch keinen Preis erzielt. Entschuldigung, diese Milch, die kommt vom Hochgebirge mit diesen Kräutern, mit dieser Arbeitseinsatz, den ich machen muss. Die muss jetzt das 3- bis 4-fache kosten der normalen Milch. Und das ist es auch dem Konsumenten dann wert, wenn er irgendwann einmal das Verständnis hat. Vielleicht brauche ich auch weniger Milch. Das ist auch einmal eine Diskussion. Und sage, ich mache es anders. Weil wenn ich diese Kühe, die brauche ich keine Hochleistungskuh im Gebirge. Die soll ja auch noch auf die Hochalpe gehen können. Und nicht nur unten im Tal sein.
Das heißt, die Kulinarik, von der du vorher gesprochen hast, die Spitze der Kulinarik, die man erreichen will, quasi, und dass die Kulinarik was anderes ist als das Produkt, ist bei euch dann die Kombination aus beiden. Die Spitze im Produkt zu finden und die Spitze dann in der Kulinarik, in der Verarbeitung, auch im Lab, im Food Lab, im Experiment, kann man eigentlich fast schon sagen, die Spitze zu finden.
Genau, so sehen wir das. Da wollen wir hin. Also das ist so der Zielsetzung. Und durch das haben wir Teil Food Lab, das Teil jetzt Farm und dann das Teil die Käserei, Senderei. Da kann auch ganz viel herauskommen. Das muss auch nicht Käse sein. Es können auch Produkte herauskommen, die richtig cool sind, die Spaß machen und so weiter. Also da gibt es ja Ideen, wo man Dinge macht, die halt einfach nochmal eine Stufe weitergehen.
Man sieht ein bisschen das Leuchten in deinen Augen. Gerade wenn du jetzt auch sagst, es gibt noch das und das und man weiß noch nicht genau, wo das hinführt. Es gibt ja Leute, die würden sagen, wenn ich nicht weiß, wo das genau hinführt, dann lasse ich es lieber bleiben, weil das macht mir Angst. Das kommt mir bei dir gerade nicht so vor. Warum nicht?
Ja, weil es denn ist ja das, genau das, für was wir da sind, nicht gegeben. Etwas zu entdecken, zu entwickeln, zum Forschen und zum Ausschauen, was kommt denn heraus? Und wenn ich dann sehe, was herauskommt, das macht doch viel mehr Spaß. Oder wenn ich jetzt schon weiß, was herauskommt, ist es super nett. Oder dann bin ich zufrieden. Mag sein, dann weiß ich, so viel habe ich jetzt, kann in Urlaub gehen, kann genießen, abschalten. Aber dieses zum Schauen, was herauskommt, das ist die Spannung. Und glaube ich, das ist etwas, was unser Projekt geben soll. Es soll ein Projekt sein, das auch nicht nur für mich ist. Soll ja ein Projekt sein, wo meine Frau und unsere Kinder, unsere Tochter, unsere Söhne, wo alle mitpartizipieren und alle mitdenken können und mitentwickeln können und auch ihren Platz finden können in dieser Entwicklung. Das ist ja etwas, wo wir sagen, das soll für die Zukunft ganz, ganz entscheidend sein. Und drum Käserei, Farm, Food Lab, das ist der eine Teil. Und jetzt kommt der Teil, wo man sagt, okay, jetzt geben wir einen Teil ein in die Verarbeitung, da gibt es ja dann Ziegen, da gibt es Schafe. Ja, irgendwie werden die dann auch ihr Leben beenden. Dann wollen wir, dass sie gut geschlachtet werden können, daheim geschlachtet, damit sie einen guten Platz finden, wo sie verarbeitet werden können. Und zwar mit gutem Gewissen, also mit viel Wissen verarbeitet werden. Wir sind jetzt gerade am Probieren. Ja, gestern habe ich eine Wurst probiert, mega. Und wo wir jetzt Landwirte finden, die mit uns in Partnerschaft mit uns ihre Schweine halten, füttern, quasi, dass die wirklich auf der Wiese leben können, dass das funktioniert und dann wird diesen Platz finden, diese zu verarbeiten und drum wollen wir eine eigene Charcuterie. Charcuterie, blöder Name kann auch Fleischerei sein, aber Charcuterie klingt natürlich ganz was anderes, weil es das Spitzenprodukt ist, was herauskommt. Es kommt die beste Sausage heraus, also die beste Wurst muss herauskommen. Ein toller Schinken, ein toller Speck muss herauskommen. Tolle Pasteten, Terrinen und Rillettes und alles, was es da gibt. Einfach, wo wir das dann auch verarbeiten und das dann servieren können. Einfach neu, ein ganz neues Thema angehen, was viel mehr Spaß macht.
Und welche Rolle spielt jetzt in diesem ganzen Projekt, welche Rolle spielen da die Friends and Fools? Also die Gäste, sage ich jetzt einmal, die sich da auch beteiligen können, beteiligen sollen, die Output auch bekommen, vielleicht auch Input geben können. Also wieso tut man sich das an, wenn man so will? Warum sagst du nicht, ich bestimme das einfach, so wird das passieren, sondern wieso sagt man, ich will die Gäste mit reinnehmen ins Boot? Wieso machst du das?
Wieso wir das machen, ist einfach, weil wir glauben, dass solche Projekte nur dann befruchtet werden, wenn dieser Austausch und dieser Diskurs auch stattfindet. Wenn ich quasi auch mich befasse mit dem Produkt, mit dem Gast und er dabei ist und ich mein Wissen, was wir generieren, weitergebe. Er partizipiert davon, was wir machen. Oder? Und hat die große Chance, der Erste zu sein, der dabei ist.
Wie schaut das zum Beispiel aus?
Zum Beispiel, wir machen jetzt einen Event, angenommen unseren Kartoffel-Event, den ich gesprochen habe. Da kriegt natürlich der Friends and Fools die Einladung ordentlich früher wie alle anderen. Mhm. Das heißt, er hat einfach eine gewisse Zeit, wo er entscheiden kann, ich will da dabei sein. Und er hat seinen Sitzplatz. Und wenn dann noch was übrig ist, können alle anderen eventuell teilnehmen. Vorher aber nicht. Das ist das. Mhm. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, wo er noch viel mehr hineinkommt. Weil wenn wir jetzt das alles haben, wir haben unsere Farm, wir haben unsere Käserei, wir haben unser Food Lab, dann haben wir als nächstes unsere Charcuterie, dann haben wir noch so eine Art kleine Bakery. Ein ganz großer Teil unseres Projekts, das ist die Cookery School. Und die Cookery School, also die Rote Wand Kochschule, also Cookery School, soll ja etwas sein, wo man dann wirklich dieses gesamte Wissen breit weitergibt. Das heißt, es wird dort einfach für 12 Leute die Möglichkeit geben, Kurse zu machen, und zwar richtige Kochkurse. Man kann kochen lernen, so wie früher. Eine Woche und lernt alles, was es in der Küche und im Kochen so wichtig ist, in einer Woche komprimiert einmal kennen.
Also alles, was ihr quasi im Food Lab, in dieser ganzen Produktion, was ihr selber im Experiment auch gelernt und erfahren habt, wird dann auch weitergegeben?
Ja, schon, aber das sind denn eigene Events dazu, wo denn da in einer Gruppe ausgearbeitet wird. Es können 30, 40 Leute sein, die sich da anmelden. Und die arbeiten mit demjenigen, dieser berühmten Persönlichkeit, an diesem Thema und kriegen dort einen ganz großen Input. Oder wir laden tolle Köche ein, die aus irgendwo aus dieser Welt, müssen nicht aus Österreich kommen, der dann irgendein Gericht kocht und man hat so kleine Events dazu. Das sind so Themen, wo man den viel verstärkter dort machen wollen, um eben dieses Wissen dann weiterzugeben. Weil dann kann ich das, was ich im Food Lab entwickelt habe, weitergeben. Dann kann ich zeigen, was in der Charcuterie gemacht wird und kann das weitergeben, kann mit denen die Landwirtschaft leben. Und ich sage immer, diese Bereiche so zu machen, dass sie sich auch zu Hause umsetzen können. Oder ich habe selber einen kleinen Gemüsegarten. Was kann ich mit dem Gemüsegarten alles machen? Ist das das normale Einlegen oder kann das noch viel mehr passieren? Oder welche Fermentationsprozesse machen? Was für Geschmäcker kann ich rausholen? Kann ich da noch mehr damit machen? Und dort wollen wir denn die Bühne bieten, dass man dann da dabei ist. Quasi, den wird man eingeladen für diese Events und die sind denn da und wir bieten dann die Räumlichkeiten. Also das ist dann für die Friends and Fools das, wo sie denn wirklich partizipieren. Sie kriegen es auch alles gelernt. Sie haben direkten Zugang auf unsere Rezepturdatenbank, auf die ganzen Videos, die wir denn produzieren zu diesen Themen. Also ich glaube schon, dass da ganz viel dabei ist, wo für alle spannend ist. Und was ist der Vorteil für uns? Für uns ist der Vorteil das, bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich weiß, es investieren 500 Leute in dieses Projekt. Dann weiß ich, das Projekt hat einen Bedarf. Es hat einen Nutzen und die Leute sagen, jawohl, das ist spannend und da will ich dabei sein. Wenn es nur einer macht, dann weiß ich, vielleicht bin ich gar nicht am richtigen Zweig. Vielleicht ist es zu weit gedacht. Und jetzt sage ich, und genau das will ich ja auch, dass die mitleben können. Dass ich ihnen sage, okay, schau, jetzt haben wir so viel, jetzt machen wir das mit dem. Und wir machen das mit dem. Das ist ja nicht einfach nur ein Crowdfunding der normalen Form, wo ich sage, gib mal Geld und du kriegst Geld zurück. Das machen wir nicht so. Mhm. Sondern gib mal Geld und verkonsumier's. Mhm. Verkonsumieren ist eigentlich viel eine bessere Verzinsung als jeder Zins, den du kriegst. Weil das Wissen, was du mitkriegst, das Membership, was du hast, die Vorteile, die du sonst noch draus hast, das ist ja etwas, was ganz toll ist und du tust immer was Gutes damit. Ist die Frage, ob du es willst, aber der Spaß ist dabei.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, ich möchte da jetzt Mitglied werden, ja, und ich sage mir, die Idee gefällt mir, es gefällt mir, dass das irgendwie diese ursprünglichen Sachen wieder aufgreift, dass man die neu denkt, dass man die weiterentwickelt, die Idee taugt mir, dass ich will sehen, wie das funktioniert. Was mache ich dann? Wie schaut das aus?
Es gibt ja vier Bereiche. Denn. Du musst einmal in Geld ausdrücken, weil Geld ist immer am leichtesten verständlich. Du hast 10.000 Euro und investierst jetzt 10.000 Euro. Das ist schon ganz viel Geld. Aber für die 10.000 Euro kannst du 5 Jahre lang jedes Jahr um 2.000 Euro kannst du die konsumieren. Ob du das bei uns im Hotel machst, ob du ins Restaurant gehst, zum Chefstable gehst, im Shop einkaufst, ob du dann diese ganzen Friends and Fools Kurse mitmachst und da dir abbaust oder Freunde einladest, die das machen und so weiter, kannst du machen um dieses Geld, also 2.000 pro Jahr. Und du kriegst zusätzlich 4% auf jede Übernachtung, die du bei uns im Hotel wohnst. Also wenn jemand eine Woche da ist, denn jeder, der rechnen kann, weiß, wie viel das ausmacht, hat er schon ein paar ganz gute Vorteile damit. Und der wichtigste Vorteil ist einfach in diesem ganzen exklusiven Club dabei, wo er alle Informationen sofort hat. Und dann gibt's eben 7.500, wo ich über 5 Jahre 1.500 jetzt habe, dann habe ich noch 3% Vergütung auf die Hotelnächtigung. Und dann gibt's mit 5.000 und 2.500. Immer 5 Jahre. Das heißt, sie kaufen den Gutschein, oder? Und ich hole mir Produkte aus der Charcuterie, ich hole mir Produkte aus der Käserei, ich mache im Food Lab einen Kurs, ich mache einen Kurs in der Kochschule, oder ich wohne da oder gehe essen da. Also so kann ja jeder selber entscheiden, wie das läuft. Aber für uns ist es halt so, dass wir diese Beziehung schaffen können, mit dem wir teilen können, was passiert, teilen können, was hat sich entwickelt, aber auch sagen können, lass zu, jetzt haben wir eine Kartoffel entwickelt, aber es ist nichts geworden. Einfach Partner zu finden, die mit uns gemeinsam da mitgehen.
Das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Ich bin interessiert an diesen Prozessen, werde da eingebunden, kann mein Geld, das ich sowieso für sowas ausgeben möchte, verbilligt ausgeben. Und für dich, als der, der das macht, der das plant, der das umsetzt, auch die Sicherheit, es gibt Leute, die das interessiert, für die ich das auch mache und ich stehe dann nicht allein da mit dem.
So sehe ich es auch.
Ja?
Ja, das ist genau das Thema, was wir erreichen wollen. Ja. Das, weil, wenn wir so um das setzen, dann freuen wir uns natürlich, oder?
Ich finde, das klingt ja alles sehr viel. Ja, das merke ich auch, wenn du redest. Quasi da dreht sich schon alles und da wuselt es. Wenn du daran denkst, das klingt ja für mich auch nach viel Arbeit. Das klingt, wenn ich dich sehe, auch nach viel Freude, an Experimentierfreude. Und du wirst oft als Ruheloser beschrieben. Jetzt bist du 60 Jahre alt. Denkst du auch, du bist ein Ruhestandsloser?
Nein, das glaube ich nicht. Ich finde mich auch nicht ruhelos.
Ne?
Nein, ich bin, wir sagen, der, ich mache halt immer irgendwas, aber es hat nichts mit Unruhe zu tun. Mhm. Oder sondern es ist einfach so, das, ich habe ja Spaß damit, oder? Das, was ich tue, tue ich und überlege und denke nach, oder? Der eine sitzt auf der Couch, liest ein Buch und ist glücklich. Ich sitze ins Büro, lies was und denk mal was aus, also quasi denk was und bin auch glücklich. Ich bin auch kein Ruhestandsloser. Vielleicht kommen meine Kinder, wenn sie mal da sind, bin ich der Erste, der sofort geht. Ja, da hätte ich kein Problem damit. Aber solange es nicht so ist, entwickle ich das so, wie Spaß macht, wie es Freude macht und so weiter. Und wir haben eine Freude damit.
Und wenn du jetzt an das alles denkst, was du da jetzt noch planst und im Kopf hast, was ist das, wo du sagst, darauf freue ich mich am meisten?
Am meisten freue ich mich, wenn ich noch zukomme, um die rote Wand gehe, kein einziges Auto da steht, sondern statt den Autos, die da mittlerweile irgendwo unter der Erde sind, also nicht begraben, sondern in der Garage, da statt den Autos wunderbare neue Welten entstehen. Eben, es wächst ein Gemüse, es wächst ein Salat, es wachsen Kräuter, es wachsen Beeren, es wächst Sanddorn, es wächst das und dann spaziere weiter und dann habe ich ein Kartoffelfeld da. Und das heißt, ich habe ein neues Bild. Zwar auch viele Leute sind, aber dass es ruhiger abgeht. Auf das freue ich mich. Ich freue mich drauf, dass dann Produkte, die wir machen, ich bin ganz ehrlich, ich freue mich, wenn es ein paar Städten wagen und ich sitze am Tisch und der kommt daher und ich esse jetzt einfach ein Bordankrut und das ist einfach mega, oder ich esse eine Entenroulette, oder, und freue mich jetzt schon, allein dieser Geschmack, oder, habe ich jetzt schon im Mund, oder, und dann habe ich ein selbstgemachtes, tolles Brot dazu, ah, das genieße ich dann schon, oder, und dann dieses eingelegte Gemüse, da in jeder Art, oder, das ist schon etwas, weil allein diese Vorstellung, oder, ist schon ganz, ganz toll. Oder man sitzt zusammen mit jungen Leuten und philosophiert dann quasi in dieser Kochschule über die einzelnen Themen, die im Food Lab entwickelt werden. Und philosophiert, wie sie das sehen. Einfach so, dass man auch irgendwo auch was weitergeben kann. Also das sind schon Themen, auf die ich mich wirklich freue.
Weitergeben auch an die Next Generation quasi. Wir reden auch viel gerade über, es ist fast schon ein abgenutzter Begriff der Nachhaltigkeit. Aber das klingt alles sehr nachhaltig und sehr, wir schauen auf die Next Generation, auf deine nächste Generation auch. Ist das so?
Also ist schon so, oder? Wir glauben, also wenn uns, also Next Generation, unsere Jugend einfach Spaß hat damit und freut uns. Wir wollen jetzt nicht einfach das machen und dann sagen, ihr macht's das dann. Überhaupt nicht. In erster Linie machen wir es jetzt einmal, weil es uns Spaß macht. Mhm. Und weil wir daran glauben, dass es ein ganz toller Baustein für die Zukunft sein kann, der Roten Wand. Das mit der Farm und mit der Landwirtschaft, das ist natürlich etwas, wo wir sagen, das kann auch ein Thema werden, das eine große, breite Entwicklung hat. Und zwar etwas schafft damit, oder, wo wirklich alle erfreut haben. Und das ist etwas, wo wir selber natürlich auch erfreut haben damit. Und glauben, dass das für unsere Jugend schon etwas ist, was sie auch reizt. Und da geht es auch darum, diese Next-Generation-Thema im Haus nicht unbedingt so zu sehen, dass wir ihnen was vorgeben wollen, sondern wir bitten sie ja, das mit uns mitzuentwickeln. Mhm. Und wenn sie Lust haben, werden sie das auch, weil sie werden es ja dann selber leben.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir, Joshi, für dieses sehr interessante Gespräch. Und von deiner ganzen Aufzählung habe ich jetzt schon Hunger bekommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt was essen. Vielen Dank. Danke, Joshi.
Ich bedanke mich. War sehr nett. Dankeschön. Danke, Michaela.
Alle weiteren Informationen findet ihr unter www.rotewand.com. In der Zwischenzeit bleibt uns gewogen. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.